Klima und Gesundheit. Ein Gastbeitrag von Eckart von Hirschhausen. Jetzt spreche ich Sie mal direkt an. Ich weiß, dass das in einem Sachbuch unüblich ist, aber genau das könnte Teil des Problems sein. Dass wir die Phänomene der Klimakrise viel zu sachlich behandeln und dabei das Offensichtlichste übersehen. Beim Klima geht es nicht nur um Eisbären, Meeresspiegel und CO2-Anteile, sondern um jeden von uns ganz persönlich. Ich freue mich über die Gelegenheit, Ihnen als Arzt etwas darüber sagen zu dürfen, wie unmittelbar die Veränderungen des Klimas unseren Körper, unser Hirn und unser Miteinander betreffen. Weil Fakten allein nicht genügen, erzähle ich Ihnen auch, warum das Thema Klimakrise und Gesundheit seit 5 Jahren mein Herzensanliegen geworden ist. Es hat mit einer Frau zu tun, aber eins nach dem anderen. Sven Plöger kenne und schätze ich schon lange. Wer ihn für einen leichtfüßigen Wetterfrosch hält, unterschätzt ihn gewaltig. In Deutschland glaubt man ja, dass alles, was mit einem ernsten Gesichtsausdruck gesagt wird, rein deshalb vernünftig ist. Und im Umkehrschluss gelten Menschen mit guter Laune grundsätzlich als naiv, weil sie den Ernst der Sache nicht verstanden hätten. Sven ist Fachmann und Entertainer, ein grandioser Wissenschaftskommunikator, wie Sie ja schon bei der Lektüre des Buches gemerkt haben. Wir kennen uns von gemeinsamen Talkshows und Hirschhausens Quiz des Menschen, aber im Unterschied zu vielen anderen hat er auch ein Sendungsbewusstsein, ein Gefühl für die Verantwortung, die jeder trägt, der gesehen und gehört wird. Und so erlebe ich ihn in voller Fahrt auf der Messe Didacta, bei der wir hintereinander auftraten, um das Thema Nachhaltigkeit nachhaltig ins Bildungssystem zu bringen. Seitdem sind wir befreundet. Sven hat den Ernst der Lage voll drauf und ist dabei gut drauf. Voll in der Tradition von Karl Valentin. Wenn es regnet, freue ich mich, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Uns gehen ja bald die Superlative aus, um zu beschreiben, in welchem Affentempo Extremwetter zunehmen. 2022 war das wärmste je gemessene Jahr. Ende Oktober hatten 50 Städte über 25 Grad. Eine Temperatur, für die ich in der Grundschule noch hitzefrei bekam. Wir bezeichnen die Ahrtalflut als Jahrhundertereignis. Dabei hat das Jahrhundert gerade erst angefangen. Unser Verhalten in der Klimakrise erinnert mich psychologisch an etwas, das wohl jeder schon mal erlebt hat. Du wachst nachts auf mit voller Blase. Du weißt genau, was du zu tun hast. Du weißt auch, es wird von alleine nicht besser, sondern nur schlimmer. Und dennoch drehen wir uns zur Seite und verschließen fest die Augen, damit der Körper denkt, wir schlafen. Dabei ist das Einzige, was hilft, Augen auf und tun, was getan werden muss. Denn die Zeit drängt und die Zeichen sind ja alle eindeutig. Ein Moment im letzten Jahr hat sich bei mir besonders eingeprägt. Ich saß im ausgetrockneten Flussbett des Rheins auf den Steinen. Einer der stolzesten Lebensadern Deutschlands war zu einem Rinnsal verkommen. Ich hätte heulen können. Und Verkehrspolitiker forderten, man solle einfach die Flüsse tiefer legen, als ob es dadurch mehr Wasser gäbe. Herr, wirf Hirn vom Himmel und lass es regnen. Der Mensch besteht zu 70% aus Wasser. Und wenn der Wasserkreislauf zwischen Himmel und Erde nicht funktioniert, bricht auch unser Kreislauf zwischen Herz und Körper zusammen. Die Grundlage unserer Gesundheit sind nämlich keine Tabletten und Operationen, sondern man braucht Wasser zum Trinken, Pflanzen, aus denen man etwas Leckeres zu essen kochen kann, saubere Luft zum Atmen und erträgliche Außentemperaturen. Nichts davon ist garantiert. Alles davon ist in Gefahr. Wir können mit Hochleistungsmedizin Fieber und Blutdruck senken, aber keine Außentemperaturen. Wenn man den Eindruck hat, die Klimaforscher nehmen es übergenau, ob sich die Erde jetzt um 1,5 oder 2 Grad erwärmt, erinnere ich gerne an die Grundlage der menschlichen Physiologie. Nach erhöhter Körpertemperatur kommt Fieber, dann Koma, dann Tod. Wir sind nur bis 41 Grad belastbar. Jede Körperkerntemperatur darüber ist auf Dauer nicht mit dem Leben vereinbar. Menschen in Ländern, in denen es schon länger heiß ist, haben ihren Arbeitsrhythmus angepasst und gehen mittags aus der Sonne. Aber was, wenn es im Schatten auch nicht viel kühler ist? Was, wenn die landwirtschaftliche Arbeit im globalen Süden draußen passieren muss oder es andernfalls nichts zu essen gibt? Hitze lähmt und mobilisiert zugleich. In den nächsten 20 Jahren werden Millionen Menschen dort, wo sie im Moment noch wohnen, nicht mehr leben können und sich auf den Weg machen müssen nach Norden, nach Europa, dorthin, wo es Wasser und Schatten gibt. Hunger, gewaltsame Auseinandersetzungen um knappe Ressourcen und die Traumata der Migration sind die Konsequenzen des Klimawandels und beeinträchtigen die Gesundheit elementar. Wir sind verletzlicher, als wir glauben. Und bei den besonders vulnerablen Gruppen handelt es sich wie so oft um Menschen mit Vorerkrankungen, insbesondere die älteren Herz- und Lungenpatienten, Diabetiker und Übergewichtige. 2003 hatten wir schon einmal einen extrem heißen Sommer, der geschätzt 70.000 Menschen in Europa das Leben gekostet hat. Gab es damals einen Aufschrei, endlich die Emissionen zu senken? Nicht, dass ich wüsste. Auch nicht, nachdem es 2006, 2015 und 2018 wieder in Deutschland zu einer hohen Zahl von hitzebedingten Todesfällen gekommen war. Wenn Politiker neuerdings auf Virologen hören können, warum dann nicht auf Klimaforscher und Umweltmediziner? Als Arzt sucht man nach den Ursachen für eine Erkrankung. Und im besten Fall vermeidet man Risiken schon vorher. Die Krisen unserer Zeit hängen eng miteinander zusammen. Überhitzung, Artensterben und mangelnde Rückzugsgebiete für Wildtiere steigern die Gefahr von globalen Epidemien. Corona war nicht die erste und wird auch nicht die letzte gewesen sein. Wenn wir natürliche Ressourcen respektlos ausbeuten, überspringen Erreger die Artengrenzen. Machen wir so weiter, scheitern wir. Ich staunte nicht schlecht, als ich erfuhr, dass vor 10.000 Jahren die paar Menschen, die es damals gab, einen Gewichtsanteil von etwa 1% gegenüber den 99% der Wildtiere hatten. Dann wurden wir sesshaft, begannen mit der Vermehrung, dem Ackerbau, der Viehzucht und stellten damit die Verhältnisse komplett auf den Kopf. Nun haben die Wildtiere gerade mal noch ein paar Prozente für sich. Dafür machen Menschen 32% und unsere Nutztiere 67% aus. Die ganzen Rinder, Schweine und Hühner trampeln, fressen, koten und flatulieren alles aus dem Gleichgewicht. Wildtiere werden in ihren natürlichen Lebensräumen so eingeschränkt, dass sie buchstäblich mit dem Rücken zur Wand stehen. Gestresst und anfällig rächen sie sich dann, indem sie uns auf ihren letzten Metern noch ihre Viren dalassen, bevor sie für immer verschwinden. Und die nächsten Erreger und Überträger stehen schon bereit. Durch die warmen Nächte überlebt inzwischen die asiatische Tigermücke bei uns und breitet sich aus. Sie ist ein potenzieller Träger von Tropenkrankheiten, die mit dem nächsten internationalen Flieger bei uns landen könnten. Das West-Nil-Virus macht sich in Deutschland breit, obwohl es, wie der Name schon vermuten lässt, ursprünglich bei uns nichts zu suchen hat. Und auch die Populationen allergener Pflanzen und Tiere nehmen zu, wie Ambrosia oder der Prozessionsspinner. Wer spinnt hier eigentlich? There's no glory in prevention. Es gibt keinen Ruhm für Krankheiten, die man verhindert. Das stimmt, ist aber unglaublich dumm. Und deshalb möchte ich diesen Beitrag auch nicht beenden, ohne zu zeigen, wie jeder von Ihnen gesünder mit sich und mit dem Planeten umgehen kann. Win-win. Haben Sie schon einmal von der Planetary Health Diet gehört? Die gesunde Erde, gesunde Menschernährung, es gibt noch kein gutes deutsches Wort dafür, verbindet das, was gut für den Körper ist, mit dem, was gut für den Planeten ist. Und dabei handelt es sich vor allem um weniger Fleisch, weniger Zucker und weniger Milchprodukte, dafür mehr Nüsse, Hülsenfrüchte und buntes Gemüse. Damit verhindert man Millionen Herzinfarkte und Schlaganfälle, wenn wir uns dazu auch noch mehr bewegen und abspecken. Wir müssen viel stärker betonen, welche Vorteile wir selbst haben, wenn wir für den Klimaschutz handeln. Wenn wir unsere krankmachenden Konsummuster unterbrechen, geht es nicht um Mangel oder Verzicht, sondern um einen Zugewinn an Lebensqualität. Das Gleiche beim Thema Mobilität. Städte wie Kopenhagen und Münster haben es vorgemacht. Sich aus eigener Kraft zu bewegen, ist gut für alle. Und E-Mobilität heißt mehr E-Bikes, die den Radius erweitern und tatsächlich das Auto ersetzen können. Lastenräder zu fördern, schafft mehr Blechkisten von den Straßen als jede Abwrackprämie. Eine intakte Natur ist für die Kühlung des Planeten so wichtig wie die Schweißdrüsen auf unserer Haut für die Kühlung unseres Körpers. Und in den Städten ist es um viele Grad heißer als im Wald. Grün ist auch für unsere seelische Gesundheit enorm förderlich, denn bei all dem, was Sie in diesem Buch gelesen haben, kann einen manchmal ein Gefühl von Hilflosigkeit überkommen, dass alles schon zu spät ist. Ist es nicht. Wir haben noch eine Chance, wenn wir in den nächsten Jahren die Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft wirklich hinbekommen. Nicht fürs Klima, sondern für uns. Unsere Gesundheit und die aller Generationen, die es nach uns schön haben wollen. Was ich auch gelernt habe, nur bei sich selber anzufangen reicht nicht. Klar kann man weniger Fleisch essen und mehr Radfahren, auf unnötige Flugreisen verzichten und sein Haus isolieren, um weniger Strom und Energie zu verbrauchen. Aber der größte und wirksamste Hebel sind gute Gesetze, die neue Rahmenbedingungen für alle bringen. Nur weil man Ende der 1980er Jahre weltweit die FCKW verboten hat, wird sich das Ozonloch wieder schließen. Hätte man auf die Haarspray-Dosen "Bitte sparsam verwenden, denkt an die Umwelt" geschrieben, wäre nichts passiert. Sinnvolle Verbote sind besser als ihr Ruf. Der Markt regelt nur Dinge, die einen Preis haben. Und wenn unsere Gesundheit nicht eingepreist ist, müssen wir uns öffentlich dafür engagieren, das zu ändern. Ich kann nicht als Einzelner dafür sorgen, dass endlich Bahnfahren günstiger und angenehmer wird, als innerdeutsch zu fliegen. Dafür ist Politik da. Und wir als Zivilgesellschaft. Deshalb mein letzter ärztlicher Rat: nicht aufregen, sondern was tun. Keine Panik, aber Priorität. Für die eigenen Entscheidungen ebenso wie für unsere Demokratie in Deutschland und Europa. Engagiert euch. Vor Ort, in der Gemeinde, in den Umweltverbänden, in den Vereinen, in den Parteien, in der Schule, auf der Straße, bei Demonstrationen. Das Beste, was ein Einzelner heute tun kann, ist nicht alleine zu bleiben. Und das Schlechteste, was wir jetzt tun können, ist nichts. Es fällt schwer, die Welt ehrenamtlich nach Feierabend zu retten, wenn andere sie tagsüber hauptberuflich zerstören. Wir brauchen viel mehr Profis, mehr Promis, neue Allianzen durch alle Bubbles hinweg. Ich habe genau deshalb eine Stiftung gegründet: Gesunde Erde, gesunde Menschen. Wir pflanzen Ideen, weil die schneller wachsen als Bäume. Schauen Sie gerne einmal auf unsere Homepage und lassen Sie sich inspirieren. Ich danke dem Westend Verlag, dass es für diesen Text eine Spende gibt. Ach, und ich schulde noch die Geschichte von der Frau, die mir vor einigen Jahren die Augen geöffnet hat. Es war Jane Goodall. Sie wurde als junge Frau für ihre Arbeit in der Verhaltensforschung von Schimpansen berühmt und ist selbst jetzt mit fast 90 Jahren noch eine der wichtigsten Umweltaktivistinnen. Sie stellte mir eine sehr einfache Frage. Wenn der Mensch immer betont, die intelligenteste Art zu sein, die es auf der Erde gibt, warum zerstören wir dann unser Zuhause? Gute Frage. Wichtige Frage. Dieses Buch ist ein Teil der Antwort, denn es geht auch anders. Wenn wir wollen und alle an dieser Aufgabe mitarbeiten, mit unserer Intelligenz, Wissenschaft und Kreativität und mit der globalen Solidarität, die uns zum Menschen macht, können wir einen Unterschied machen. Es lohnt sich zu kämpfen um jedes Zehntel Grad und um jede vermiedene Tonne CO2. Wir haben eine Jahrhundertaufgabe vor der Nase, für die wir aber kein Jahrhundert, sondern nur noch ein Jahrzehnt haben, um die entscheidende Trendwende hinzukriegen. In einem Zug, der auf einen Abgrund zurast, reicht es nicht, ein paar Schritte gegen die Fahrtrichtung zu machen. Wir müssen die Weichen umlegen, und zwar richtig und schnell. Wenn wir das nicht hinbekommen, das wäre echt affig. oder? In diesem Sinne, keine heiße Luft, kühlen Kopf bewahren und aktiv werden. Wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Und wir können es schöner haben als jetzt. Und viel gesünder. Ihr Dr. Eckart von Hirschhausen. Eckart von Hirschhausen ist Arzt, Autor und Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen.